meine Mutter ist und war krasse Feministin und hat mir natürlich da auch voll viel so mitgegeben und gezeigt und hat halt auch mir klar gemacht, ja, viele Dinge kennst du so, weil sie halt jetzt so sind, aber es heißt nicht, sie müssen so bleiben und es heißt auch nicht, dass sie richtig sind. Und so mit diesem Spirit bin ich eigentlich so, ja, groß geworden.
Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement, was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Podcast Viva la Social. Schön, dass du heute da bist, Male Elewe. Ich freue mich sehr.
Ja, danke für die Einladung. Spontan wie immer.
Ist so, ne?
Ich bin auch da.
Auch cool, dass du da bist.
Kleiner Running Gag.
Ja, ich stelle mich nicht immer so vor und ich möchte als Kontextualisierung, wir kennen uns seit 15. Mai 2006. Das heißt, wenn wir ausarten, abdriften oder so, dann darfst du jederzeit Sophia Schellen verteilen, sowohl an Male Elewe, das ist der einzige Person, die man wirklich schlagen kann, weil er damit umgehen kann, da können wir später drauf eingehen, sonst ist ja gewaltfreie Kommunikation und gewaltfreies Leben sehr, sehr geil und bei mir ist es auch manchmal förderlich, sonst glauben wir natürlich an absolute Gewaltfreiheit und es ist wunderschön, dass dieser unfassbare Mensch dabei ist und dass ich diesen Fragenkatalog habe, den ich nicht mal drauf gucken werde. Sorry Sophia, um das einmal auch zu spoilern.
Schon mal wieder alles torpediert.
Ja, sorry und zu torpedieren. Sophia macht immer eine super Vorarbeit. Ich glaube, bei diesen Menschen schmeiße ich den Zettel gleich weg. Es ist deine Rolle, das wow, Intro also zu sprechen. Sorry für die Torpedierung. Heute am feministischen Kampftag. Heute so, spoilern wir auch mal, wann wir produzieren, weil das ist so ein wichtiger Tag.
Das ist echt ein wichtiger Tag. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Der feministische Kampftag, was versteckt sich eigentlich dahinter? Sicherlich haben das alle von euch mitbekommen, dass dieser jährlich am 8. März gefeiert wird. Viele kennen ihn vielleicht auch als Internationaler Frauentag oder Weltfrauentag. Tatsächlich wird dieser Tag schon seit über 100 Jahren gefeiert und er hat seinen Startpunkt in der sozialistischen Frauenbewegung. Diese hatte sich bereits kurz vor dem Ersten Weltkrieg gegründet und kämpfte seitdem für eine Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Ab 1918 wurde übrigens mit einigen wenigen Ausnahmen in allen europäischen Ländern das Frauenwahlrecht eingeführt. Und noch heute gehen am 8. März weltweit viele Menschen auf die Straße, um für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einzustehen. Aber erst sprechen wir über unseren Gast.
Ja.
Also schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich vor allen Dingen, dass du da bist, weil ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass jemand zu Gast ist im Podcast, den ich auch kenne und nicht nur Micha, weil normalerweise läuft das ja immer so, Micha holt die Leute ran und hat dann auch persönliche Beziehungen Bezug, so. Ja. Und wir kennen uns, weil wir waren schon zusammen auf Projektreise in Nepal. Sprechen wir vielleicht ja gleich auch nochmal darüber. Die meisten der Menschen, die zuhören, werden dich wahrscheinlich kennen aus der Zeit, als du mit der Band Irie Revolte am Start warst.
Genau.
Das war von 2000 bis 2017. Seitdem bist du solo unterwegs. Du bist vor allen Dingen auch bekannt dafür, dass du ein großes aktivistisches Herz hast und immer mal wieder auf Demos unterwegs bist. Zunächst würde mich interessieren, wie du überhaupt zu Viva con Agua gekommen bist. Wir haben eben gehört, ihr zwei kennt euch schon sehr, sehr lange. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Viva con Agua?
Ja, natürlich. So was vergisst man nicht. Ich erinnere mich tatsächlich sehr genau. Das war hier in Hamburg in der Roten Flora. Wir hatten mit Irie Revolte damals ein Konzert. Das war ein Soli-Konzert auch für das damalige Projekt Rollies für Afrika, wo wir Rollstühle mit Freunden zusammen in Senegal, also nach Senegal gebracht haben, für Menschen mit Behinderung. Und in der Flora hat eine gemeinsame Bekannte von
Antje.
Uns, Antje, genau, hat uns vorgestellt letzten Endes. Also nach dem Konzert hat sie gemeint, ey, hier ein alter Schulfreund, glaube ich, oder auf jeden Fall kommt er aus der gleichen Stadt. Micha und Benny waren da. Und dann hat sie uns eben die beiden vorgestellt und hat gesagt, und wir haben einfach quasi gequatscht und da gab's Viva con Agua noch nicht, so wie ich mich erinnere. Und war quasi gerade in der Gründungsphase und die haben erzählt, dass sie ein Projekt machen wollen und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich, ich fand die Idee super geil und habe gesagt, ey, wenn ihr irgendwie Support braucht, was auch immer, musikalisch natürlich in erster Linie, dann sind wir sofort am Start. Und so war das, war, sag ich mal, so der Startschuss der, der sag ich mal, projektmäßigen Zusammenarbeit, aber halt auch der Freundschaft und danach so quasi familiären Zusammenwachsens.
Sehr schön. Und mit, warst du auf einer Projektreise mit oder auch auf mehreren?
Nee, ich war tatsächlich erst, also wir haben dann Ewigkeiten 1000 Dinge zusammen gemacht, ne? Den Viva-Song und so weiter, keine Ahnung, viel Becher gesammelt, an den Kopf geschmissen bekommen und so. Und immer mal wieder war es Thema, auch auf Projektreise mitzugehen. Ich habe meist, also oft war es zeitlich, hat es nicht gepasst, aber es war auch so, dass ich gedacht habe, ich habe total Bock natürlich, weil ich auch sehen will, was passiert. Aber die Projektreisen sind ja unter anderem auch, um Leute, die das erste Mal, also auch ein bisschen so an das Projekt zu binden, sage ich jetzt mal. Oder so habe ich das immer verstanden. Und es macht total Sinn, weil du natürlich, wenn du vor Ort bist, dann immer einen ganz anderen Bezug hast und mehr emotionalisiert bist und auch mehr am Start bist. Und ich habe halt gedacht, okay, ich bin eh am Start, dann sollen lieber andere sozusagen hingehen. Das war. Und dann irgendwann habe ich aber natürlich auch gedacht, ey, jetzt passt, dann hat es einfach gepasst. Alle Faktoren haben gepasst bei der Nepal-Reise. Jetzt muss ich gerade überlegen, tatsächlich 2018?
Ich glaube, es war 2018.
Ja, 2018, genau. Und dann hat es endlich geklappt, dass ich auch mal mit konnte. Und ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich dabei war.
Plus einer der auch Mehrwerte von so Projektreisen ist ja auch, dass die Menschen, die sich engagieren, wirklich auch diese Sinnhaftigkeit erleben, genau, und spüren. Und du bist ja ein Mensch, der sowohl durch Rollis für Afrika, aber auch durch deine anderen Aktivitäten und so weiter sehr oft in der Sinnhaftigkeit eh schon unterwegs ist. Du warst im Senegal, du kennst afrikanische, asiatische, südamerikanische Kontexte. Das heißt, für dich ist es vielleicht auch auf dieser Ebene gar nicht so elementar gewesen, weil das ist zum Beispiel auch das Zweite, was sich für mich auf jeden Fall sehr besonders macht. Es gibt natürlich viele Musikerinnen, die sich auch mit Viva Con Agua engagieren und so. Es gibt wenige, von denen ich so viel im Aktivistischen lernen konnte und im Awareness-Level. Ich meine, wie viele Schellen du mir verteilt hast für dumme Sprüche oder nicht reflektierte Sexismen oder whatever in jungen Jahren, weil ich einfach davon ehrlicherweise gar keinen Plan hatte und so, bevor ich mit Viva Con Agua angefangen habe. Und da, auch auf dieser Ebene hast du das eigentlich nie gebraucht, so, sondern du warst schon einfach, sag ich mal, auf dieser Ebene ein sehr kompletter Mensch, so, und deswegen kann ich das nur unterstreichen, dass du diese Mehrwerte, die es auch von der Projektreise gibt, gar nicht so sehr gebraucht hast, wie vielleicht manche andere Musikerinnen, die jetzt eher aus einem anderen Kontext und vielleicht nicht aus diesem aktivistisch politisierten Kontext kommen.
Woher kommt denn die Politisierung? Also ich habe gelesen, du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen, dich sozusagen stark zu machen für marginalisierte Gruppen. Bist viel auf Demos am Start, bist auch sozusagen immer wieder aktivistisch für verschiedene Vereine unterwegs. Erinnerst du dich noch so daran, was so die erste Aktion war, die du unterstützt hast?
Also woher es kommt auf jeden Fall von meinen Eltern, unter anderem. Natürlich nie ausschließlich, aber die haben auf jeden Fall einen guten Teil dazu beigetragen, weil die selbst auch politisch aktiv waren und noch sind auch. Und daher habe ich das sehr früh mitbekommen sozusagen, weil die uns natürlich auch auf Demos mitgenommen haben und so weiter und so fort. Und dann gab es gab jetzt keine konkrete Aktion, sage ich mal, woran ich mich jetzt erinnere, die ausschlaggebend war. Es war natürlich dann so, dass ich in Anfang der 90er, ich war noch sehr jung, gab es ja die krassen Pogrome hier in Deutschland, Hoyerswerda, Lichtenhagen, und die haben natürlich bei mir schon, was jetzt so Antirassismus angeht und gegen Nazis aktiv sein, haben bei mir so was krass ausgelöst, wo ich dachte, okay, irgendwie sehr heftig, was hier passiert ist, da muss irgendwie, ja, es reicht jetzt auch nicht nur auf die Straße zu gehen und Lichterketten zu machen sozusagen. Und darüber hinaus war einfach auch immer, wo ich sehr dankbar bin, meine Eltern haben mir auch immer sozusagen auch gezeigt, es ist wichtig, für Dinge einzustehen, und so wie es halt jetzt ist, muss es nicht bleiben. Das habe ich so verinnerlicht, sage ich mal. Auch einfach, meine Mutter ist und war krasse Feministin und hat mir natürlich da auch voll viel so mitgegeben und gezeigt und hat halt auch mir klar gemacht, ja, viele Dinge kennst du so, weil sie halt jetzt so sind, aber es heißt nicht, sie müssen so bleiben, und es heißt auch nicht, dass sie richtig sind. Und so mit diesem Spirit bin ich eigentlich so, ja, groß geworden, sage ich mal. Und dann ein großer Teil war auch das Autonome Zentrum in Heidelberg, was dann ein sehr guter Ort war auch, wo ich Anknüpfung gefunden habe. um auch einfach in ganz viele andere Themen noch mehr, sag ich mal, sich irgendwie reinzufinden oder zu politisieren auch. Und dadurch, dass ich dann Punk war, das hat mich natürlich auch irgendwie sehr beeinflusst. Auch viele Musik hat mich da natürlich auch berührt und bewegt. Das ist auch mit ein Grund, warum ich, also ich, Musik mache ich aus tausend Gründen, aber ich weiß, wie Musik für mich wichtig war in den Jahren und jetzt immer noch natürlich. Aber deswegen ist es für mich auch so wichtig, mit der Musik irgendwie was zu vermitteln. Mhm.
Gibt es einen Musiksong von dir, der gar keine soziopolitisch relevante Aussage hat?
Wollte ich auch gerade fragen. Ja.
Spooky.
Hast du doch auf den Zettel gedacht?
Nein, ich glaube, Sophia hat den Zettel auch schon weggeworfen, weil sie es gemerkt hat, okay, den Zettel, der war wirklich für den Arsch.
Gibt es natürlich. Also, was ich Soleil, ich meine, am Ende ist auch immer die Frage, was, ja, so. Was heißt?
Au Soleil, tu m'appelles mes parents.
Genau,
fast. Das habe ich halt jahrelang gesungen. Ja, ne?
Ich wollte es fast umdichten, weil du es mir so in meinen Kopf
was,
gesungen
hast. Was heißt das?
Nichts.
Tu m'appelles mes parents würde irgendwas, du heißt wie meine Eltern oder
ja,
so.
Ja, nicht wirklich, aber mes parents heißt meine Eltern, ja. Tu m'appelles heißt nichts. Aber ja.
Und was singst du?
Tu m'appelles mon manqué, du hast mir sehr gefehlt. Ah. Sonne, also eine Hommage an die Sonne sozusagen oder halt auch so ein bisschen.
Und da ist keine soziopolitische Aussage drin? Gar nicht? Also es ist nur ein Liebeslied an die Sonne?
Ja, ein bisschen schon, das stimmt auch nicht ganz. Von daher, letzten Endes, was ich sagen wollte, auf eine Art und Weise ist ja alles, alles ist ja politisch, was wir machen. Auf eine Art und Weise. Also wenn du jetzt einen Liebessong machst, einfach nur für die Liebe, kann es ja auch sehr politisch sein. Dementsprechend habe ich natürlich Songs, die so explizit ein Thema haben und wirklich sehr tiefpolitisch sind und halt Songs, die ja eher wie Soleil sind, sage ich mal. Wo aber dann trotzdem vielleicht auch was mitschwingt oder mit dabei ist.
Das heißt aber, warum ich auch so ein bisschen, ich finde es ja interessant, weil ich manchmal der Meinung bin, du könntest auch deutlich erfolgreicher sein, wenn du nicht so politisch wärst. Mhm. Also so, weil du natürlich in Spagat gehst. Ich erinnere mich zum Beispiel damals mit ihrem Manager Flex, geiler Typ, irgendwie die Diskussion, ob ihr jetzt diesen einen eher Vermarktungsmove macht, damals mit, du weißt glaube ich, was ich meine und so, um dem jetzt keinen Raum hier zu geben, aber mit I Revoltés und du immer eher warst, nee, keep it real und so und nicht diese Next Steps zu gehen. Und ich meine, da hängt ja dann am Ende trotzdem bei iRacing eine 13-köpfige Band dahinter, dann Management, dann natürlich Rowdies und so weiter, Familien, also so. Plus, da hängt ja also auch dieses ganze Musikbusiness dahinter. Und so, wie ist dieser Spagat für dich, immer noch zu gehen und wo ziehst du die Grenzen für dich und wie und verhandelst du sie immer neu?
Ja, am Ende verhandle ich sie immer neu tatsächlich. Also es ist, glaube ich, auch wichtig im Leben sowieso. Man hat immer so, natürlich hat man so eine, oder habe ich, sage ich jetzt einfach mal, so für mich dann immer bestimmte, eine Linie sozusagen, die sich dann richtig anfühlt, aber die kann sich ja auch verändern, die soll sich ja auch verändern sozusagen. Aber klar habe ich da klare Grenzen für mich. Und natürlich stehen die, wenn man jetzt nur karrieremäßig denkt, oder wie auch immer, stehen die dem auch im Weg. Aber das ist ja auch richtig so. Also soll ja auch so sein, weil am Ende in diesem System geraten wir ja alle sehr schnell in so einen, Rad, sag ich mal, wo wir am Ende eigentlich gar nicht drin sein wollen. Und da ist mir halt immer wichtig, schon frühzeitig zu erkennen, sozusagen so, okay, ich rutsche gerade in so eine Richtung, das will ich aber nicht.
Also im Sinne von, es geht nur noch darum,
Dinge
zu verkaufen.
Zu verkaufen, mehr, nur noch, das auf allen Ebenen ist ja gerade mit Social Media sehr passiert es zum Beispiel schon, aber es geht ja da jetzt konkret, was du auch gesagt hast, auch um, ja genau, um Vermarktung, um Geld zu verdienen auch. Und am Ende sind wir alle hier im System, das heißt, Geld verdienen müssen wir, auch ob wir es wollen oder nicht. Und da ist es ein schwieriger Spagat natürlich immer wieder auch zu sagen, okay, wie weit gehe ich? Für mich ist einfach klar, natürlich freue ich mich, wenn ich von der Musik leben kann, was gerade momentan noch nicht 100% geht. Mit Iri ging es natürlich dann irgendwann, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Und das ist eigentlich so, ne? Ich will meinen Werten einfach weiterhin immer treu bleiben und da ist es mir dann nicht wert, bestimmte Schritte zu gehen, um mehr Geld zu verdienen. Dann verdiene ich lieber weniger und mache halt noch zusätzlich andere Jobs, weil es fühlt sich einfach nicht, also am Ende muss sich richtig anfühlen, was man macht und für mich, ich kann das nicht, dann fühlt es sich scheiße an, dann kann ich nicht mehr in den Spiegel gucken und dann bringt mir das ganze Geld, was ich theoretisch mehr verdiene, auch nichts, was soll ich damit machen?
Grenzen ziehen, no nations, no borders, aber im More-Sinne. Ich werde nie vergessen, wir waren auf dem Chiemsee Reggae Festival. Du hast fast eine Headliner. Ich war, glaube ich, war Co-Headliner. Mhm. Festival-Slot gespielt. Also jetzt den 20-Uhr-Slot, 21-Uhr-Slot, wirklich vor 30.000 Leuten. Wir sind danach Pfandbecher sammeln gegangen und du bist ja für mich so eine Jukebox. Das wird auch heute noch passieren. Ja, ich sag irgendwann, du musst rappen, weil du hast ein Mic davor, mach irgendwas und so. Und du hast wirklich für jeden Pfandbecher, den wir gesammelt haben und die Leute am Ende, ja, kann rappen und so. Und am Ende halt gecheckt, wenn du loslegst, was da von der Energie rauskommt und für jeden Pfandbecher einzeln gesammelt, quasi gerappt so. Und das ist für mich auf jeden Fall so schon, also so krass viel Demut. Und wohin die Frage geht, ist so, weil das waren jetzt die Liebeserklärungen, und wohin die Frage geht, ist, ich habe noch nie erlebt, dass du Nein sagst. Hm. Wann ziehst du aber die Grenzen, um auch dein ja wunderbares Familiensystem, kleines System, dein dich als Mensch auch zu schützen? Und wie ziehst du, weil ich habe noch nie mitbekommen, dass du bei einer Demo Nein sagst, wenn du kannst. Mhm. So, also es sei denn, du hattest da schon was oder. Wie ziehst du da deine Grenzen?
Ja, das ist auch tatsächlich eine gute Frage, eine schwierige Frage, weil das manchmal fällt mir das auch schwer tatsächlich, da dann irgendwie, weil ich, wenn ich Sachen wichtig finde und irgendwie für die Sache irgendwie auch brenne, dann will ich natürlich auch am Start sein, da dann auch manchmal sagen zu können, okay, ich kann jetzt einfach nicht oder ich sollte auch mal jetzt vielleicht einen Tag mal low machen oder genau, auch halt, habe ja auch noch andere Dinge sozusagen, und da hat mir natürlich jetzt, hat sich auch viel geändert, seitdem ich ein Kind habe, weil da meine Prioritäten einfach klar sind. Mhm. Und das, da bin ich auch froh drum sozusagen, weil davor für mich persönlich sozusagen bin ich immer noch mal eins weiter, selbst wenn ich nicht mehr konnte. Und das kann natürlich auf lange Sicht auch, ist auch kann es ungesund sein.
Absolut.
So. Genau, das habe ich aber schon auch, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett ausgebrannt habe, aber so, ne, dass diese Gefahr besteht auf jeden Fall. Und die habe ich jetzt, das Gefühl ist dadurch ein bisschen gesenft. Egal, ihr wisst, was ich meine.
Gesänftigt.
Und das ist eigentlich cool so. Also habe ich jetzt das Gefühl, dass es eigentlich eine gute Waage ist.
Ich halte gleich die Fresse, aber ich muss noch eine Folgefrage. Und zwar, ist es dann auch so, dass es sehr schwierig wird, ich bin ja auch Familienvater, radikale, also leicht revolutionäre oder Engagements an den Tag zu legen, nachdem man Kind bekommen hat? Also ist es überhaupt noch möglich? Wird es irgendwann wieder möglich sein oder so? Weil ich meine, ich hatte 230 Reisetage vor Kindern so, mhm, und war nur unterwegs für Vio Con Agua. Du warst so ähnlich unterwegs für Iris politische Aktivismus etc. Ist es überhaupt, wird es irgendwann zurückkommen? Oder ist es so, dass wir genau deswegen auch immer die Jugend empowern müssen und sie unterstützen müssen, weil sie nur dieses Zeitfenster begrenzt ist, wenn du irgendwann Familie, was wahrscheinlich statistisch 85% machen oder whatever, keine Ahnung, kenne keine Zahlen, aber so dann halt Kinder kriegen und dann halt irgendwann aus dem Game raus sind.
Ja, ich glaube, dass es ist möglich, auf jeden Fall. Die Frage ist ja immer nur, in welchem Level. Mhm. Weil ich glaube, dass also die falsche Herangehensweise wäre, ich gebe 100, sage ich mal, über 100%, bis eben Kinder zum Beispiel bis man halt so eine Verantwortung hat, wo es nicht mehr so krass machbar ist, und danach 0%, sondern eher dazwischen. Weil es ist ja auch, finde ich, wichtig und
leveln.
Gut, genau, leveln, die Kinder da mitzunehmen. Also, ne, es heißt ja nicht, dass man dann nichts mehr machen kann sozusagen, aber natürlich reduzierter, ist ja klar, weil es einfach auch zeitlich einfach nicht geht und du kannst halt nicht 1000 Reisen machen die ganze Zeit, zum Beispiel jetzt, was du gerade gesagt hast. Aber es gibt ja ganz viele Dinge, wo man eben auch in dem Fall jetzt halt die Kinder auch mit einbinden kann, und das ist auch total wichtig. Also ich habe es ja selbst so erlebt, meine Eltern haben mich ja auch mitgenommen und es ist gut so. Also es ich glaube, dass viele dann sozusagen die Schlussfolgerung oder ziehen oder dann sich halt komplett zurückziehen, und das ist, muss natürlich jeder Mensch machen, wie es passt so, aber ich persönlich sehe das jetzt für mich nicht als Weg, sondern eher natürlich mehr abwägen und wie du gesagt hast, auf jeden Fall wichtig, sowieso immer die nächste Generation, selbst wenn du nicht jetzt eine Familie hast oder so, ist es ja trotzdem nie gut, wenn Dinge an einer Person hängen. Also auch jetzt so politisch gesehen oder Projekt gesehen oder Bewegung, so eine politische Bewegung gesehen, ist es ja leider, es ergibt sich oft so, dass dann Leute einfach sau viel machen, dadurch immer mehr die Skills auch haben und dann andere halt, also und dann das Gefühl haben, meistens hat man ja auch nur selbst das Gefühl, wenn ich nicht am Start bin, dann läuft's nicht. Und deswegen ist auch ganz geil, auch mal sich rauszunehmen, um zu sehen, natürlich geht's weiter. Und andere sind am Start und denen dann auch also den Platz auch mal zu geben, der vorher vielleicht nicht zustande kam, aus bestimmten Mechanismen und Strukturen. Und das ist, glaube ich, total wichtig.
Absolut. Ich finde es voll spannend, das gerade zu beobachten, weil ich jetzt, glaube ich, auch mehr und mehr verstehe, warum ihr so eine krasse Connection habt, weil ihr natürlich sehr viele Parallelen auch habt, ne, in sozusagen der Erfahrung. Und das Thema irgendwie Abgrenzung ist bei dir, Micha, ja auch immer mal wieder in den letzten Jahren.
Hey, sorry, das ist ein anderer Podcast. Das ist ein
Psycho-Podcast.
Der Zettel da drunter.
Nein, aber ich würde gerne nochmal über das Thema Aktivismus oder Formen des Aktivismus sprechen. Du hast ja jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ja auch viele verschiedene Formen des Aktivismus kennengelernt, warst viel auf der Straße und ich finde es immer wieder spannend zu überlegen, wann ein Aktivismus auch wirklich effektiv ist. Mhm. Ist der schon in dem Moment effektiv, wo ich auf die Straße gehe und mich in der Bewegung anschließe und einfach zeige, hey, wir sind viele, wir sind auf der Straße, wir nutzen Social Media, um zu zeigen, sozusagen, dieses Thema ist wichtig. Oder gibt es auch Formen des Aktivismus, die einfach in dem Sinne eben nicht so effizient sind? So, was hast du da beobachtet in den letzten Jahrzehnten oder wie hat sich der Aktivismus da auch verändert?
Genau, das ist eigentlich, der letzte Satz ist, finde ich, da auch sehr wichtig. Es hat sich natürlich auch viel verändert, deswegen kann man das jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also ich persönlich denke und finde, dass es einfach ganz viele verschiedene Formen von Aktivismus geben muss und alle sind wichtig und haben ihre Berechtigung und die Summe der verschiedenen Aktionsformen ist das, was ausmacht eigentlich. Deswegen würde ich jetzt gar nicht, oder würde es mir schwerfallen zu sagen, die und die ist die sinnvollste. Aber es ist vielleicht viel wichtiger, genau für sich selbst dann zu schauen oder als Gruppe oder als Bewegung, dann halt auch immer wieder zu analysieren. Und also erstmal machen ist immer cool, aber teilweise machen, um zu machen, ist jetzt auch nicht immer das Richtige, ne? Weil es geht ja auch wirklich viel um Energiekapazitäten und Ressourcen sozusagen von uns auch als Menschen. Dass wir uns halt nicht verbrennen, so, weil das habe ich in den ganzen 30 Jahren jetzt auch halt miterlebt, dass Leute dann irgendwann halt so ein paar Jahre so richtig Vollgas geben und danach halt einfach draußen sind, weil sie nicht mehr können. Und genau, dass man da halt für sich schaut, okay, rechtzeitig auch so guckt, okay, das ist jetzt zu viel, oder eben dann halt immer wieder auch schaut, was ist effektiv, jetzt ein blödes Wort, aber in dem Fall macht es Sinn, das auch zu benutzen. Mhm.
Aktivismus und Burnout, wie hängt das eigentlich zusammen? Das ist ein großes, großes Feld und ein Thema für sich, über das Micha und ich hier im Podcast gerne nochmal mit einer Expertin sprechen wollen. Fakt ist, dass Menschen, die sich aktivistisch engagieren, einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, Burnout zu erleiden bzw. auszubrennen. Das haben verschiedene Studien belegt, unter anderem eine Studie, in der 30 Aktivistinnen genau zu diesem Thema befragt wurden, die nämlich an Burnout leiden. Und da gaben die Befragten an, dass sie mit ständigem Energiemangel, Müdigkeit und körperlicher und geistiger Erschöpfung zu kämpfen haben. Wir werden dazu, wie gesagt, hier nochmal gesondert eine Folge aufnehmen.
Und das ist manchmal halt auch schwer zu messen. Das ist vielleicht auch das, ne? Du kannst es jetzt teilweise vielleicht, wenn du jetzt irgendwie konkret sagst, du willst viele Leute auf Social Media erreichen, dann kannst du natürlich mit Zahlen de facto sehen, ist es effektiv oder nicht. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Sachen, die kannst du viel weniger messen. Und deswegen wäre jetzt so mein Ding auch zu sagen, und das ist total wichtig, weil es gibt ja natürlich auch Leute, die aus 1000 verschiedenen berechtigten Gründen gar nicht auf Demos gehen wollen oder sich da nicht wohlfühlen. Das ist nicht das Einzige, was man machen kann. Ne? Es ist genauso wichtig, einfach schon im Alltag anzufangen, in Gesprächen irgendwie Leute zu sensibilisieren zum Beispiel. Oder Leute, die jetzt auch sagen, ey, ich habe jetzt gerade Kids und kann nicht mehr so viel irgendwie am Start sein. Ey, das Wichtigste ist die Zukunft. Also, ne, mit den Kids irgendwie geil am Start sein, ist ja auch schon ein Aktivismus auf eine Art und Weise. Also einfach so für sich zu sehen, dass es... ja, dass man sich da dann auch nicht zu sehr vergleicht oder denkt, scheiße, ich mach nichts, weil ich jetzt halt nicht auf die Demo. Wenn man trotzdem was anderes macht, irgendwie, wo man irgendwie am Start ist und bei sich selbst ja auch anfangen zum Beispiel. Oder halt im Umfeld einfach. Ich meine, es ist schon total viel wert, wenn jetzt irgendjemand schafft, im Familienkreis irgendwie Leute zum Umdenken zu bringen. Ne? Weil das ist ja eigentlich eine kontinuierliche Arbeit, jemand wirklich so ein Mindset zu ändern. Das schaffst du ja meistens nicht mit irgendeiner einmaligen Sache.
Ja, absolut.
Ich hab eine Frage, woher das inklusive Denken bei dir kommt. Es gibt ganz selten, also ich habe Klar, wir kennen uns sehr gut und wir hatten auch schon Trash-Talk und wir hatten auch schon absurde Gespräche und alles. Und trotzdem ganz selten, dass aus deinem Munde etwas kommt, was nicht einer gewissen Weisheit entspricht oder inklusiv zumindest ist. Also vielleicht gar nicht Weisheit im klassischen Sinne, sondern wirklich inklusiv und Mensch. Woher kommt das?
Ist eine gute Frage, ich weiß auch nicht. Also letzten Endes, es kommt teilweise durch viele Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch alle Menschen, die so in meinem engen Kreis sind. So, die haben mir auch alle verschiedene Perspektiven auch gezeigt, sozusagen. Die erstmal so für mich als Person erstmal vielleicht nicht, weil ich nicht betroffen bin oder war, nicht total präsent waren. So, also letzten Endes spricht da viel Erfahrung durch Menschen, die mir nah sind und Freundeskreis, Familie. Dass man, ja, daher kommt es, glaube ich, dass ich das so gut wie es geht. Natürlich, ne, es ist ja das ganze Leben ist ja ein Lernprozess auch. Und ich bin auch immer dankbar, letzten Endes, wenn Leute mir auch Feedback geben oder mich auf Sachen hinweisen. Darum geht es ja am Ende auch. Und ich versuche eben dann solche Rückmeldungen halt irgendwie auch einwirken zu lassen.
Wie hältst du denn für dich die Balance zwischen Musikerleben oder Dasein oder auch der Identität als Musiker und auch dann diesem großen aktivistischen, ich weiß nicht, wie man es bezeichnen möchte, vielleicht auch eine eigene Identität oder ist es für dich gar nicht so schwer, beides miteinander in Einklang zu bringen?
Nee, tatsächlich nicht schwer, weil für mich gehört es zusammen letzten Endes. Also so, ne, so sage ich ja, ich sage ja auch oft, ich bin Musiker und Aktivist. Also weil für mich sind es jetzt nicht so zwei Personen in mir, die so, der eine will dahin, die andere dahin, sondern das fusioniert eigentlich perfekt, also gut. Das steht eigentlich nie im Clinch, zum Glück.
Ja. Wie deine Wollsocken und die Adidas-Sneaker, ja, genau, über der Jogginghose und dem cleanen Mal-LEW-Pulli, weil du deinen gestern liegen lassen hast. Ja, ja, absolut.
Passt, also, oder?
Fashionmäßig, passt, ja. Wie immer.
Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema.
Sex, Alter. Da krieg ich bei deiner Frau, ey, wirklich die krasseste Fashionista, die ich kenne. Eine der coolsten Socken und dann du immer in Jogginghose.
Ja, normal.
Leichter Diss von der Seite. Ja,
das ist genau. Gar kein Diss.
Nee, ich sehe das nicht als Diss. Das ist Realität. Ja. Das ist Realitätscheck.
Weil der Pablo ist ja selbst so inklusiv auf einer Ebene, dass er selbst die Jogginghose inklusiv macht. Und selbst Karl Lagerfeld würde sich
würde Jogginghose tragen.
Würde Jogginghose wenn er mich tragen. Würde. Er ist leider tot, oder?
Ja, ja, ich habe auch kurz überlegt, lebt der überhaupt noch?
Ja, ey, ich hatte vorher eine Idee, ich würde es einfach ausprobieren, haben wir noch nie gemacht. Und zwar, ich sag dir Worte und du sagst, was dir einfällt. Ja. Mhm. Letzte Generation.
Letzte Generation ist...
Es muss schneller gehen, sorry.
Digga,
Er sagt ein Wort.
Ich sag ein Wort.
Und wie viel darf ich sagen?
Das ist egal, aber okay. Nicht letzte Generation, ja, okay, und dann denken.
Ja, okay, ich darf nicht denken. Los geht's.
Letzte Generation.
Macht weiter so.
White Saviorism.
Schrott.
Charity.
Schwierig.
Senegal.
Heim, zu Hause.
Thai-Boxen.
Leidenschaft.
Viva Con Agua.
Familie.
Musik.
Liebe.
Bruder.
Liebe.
Mittelmeer.
Desaster.
Selbstliebe.
Wichtig.
Next Move.
Verstehe nicht.
Was dein Next Move ist.
Ach so. Ich soll schnell reagieren.
Aber verstehe ich nicht, so aus.
Ja, Next Move. Ja. Next Move. Das,
eigentlich ist das Geheimnis. Auch eine geile Antwort, weil... Korrigier mich, aber du bist kein klassisch strategisch denkender Mensch.
Nee.
Also du bist auch so, also Agi zum Beispiel ist so, also meine Frau ist super krass strategisch und ganz oft finde ich so voll beeindruckend, wie weit die voraus und ich denk, hab ja noch nicht mal dran gedacht, wie ich es in einer Viertelstunde mache mit den Kindern, wenn ich die wieder übernehme. Das heißt, ich habe auch Next Move, würde ich auch wahrscheinlich sagen, verstehe ich nicht. Das ist eigentlich die ehrlichste Antwort. Das heißt, du denkst auch nicht weit voraus?
Nee.
Lass uns doch mal kurz über die Projektreise sprechen, weil ich das wirklich schön fand, weil wir ja auch zusammen da waren. Das war auch meine erste Projektreise. Und was waren denn da Dinge, die du so erlebt hast, die für dich komplett krass überraschend waren?
Krass überraschend war tatsächlich, also krass ist jetzt vielleicht zu übertrieben, aber auf jeden Fall überraschend, positiv überraschend war, wie sehr die ganzen Projekte wirklich von Nepalis geleitet waren und durchgesetzt wurden. So, das hatte ich tatsächlich, gerade weil ja die Zusammenarbeit mit der Welthungerhilfe war, da hatte ich sehr große Vorurteile, Vorbedenken, Skepsis, genau, richtiges Wort. Und da war ich sehr positiv überrascht, dass es wirklich viel mehr auf Augenhöhe war, als ich gedacht habe. Ja, das war zumindest so das Erste, was mir einfällt.
Gibt es wahre Augenhöhe?
Gibt's nicht. Nee. Also deswegen viel mehr. Also ja. Wahre Augenhöhe gibt's nicht, ja. Weil das System
kannst
ist...
Kannst du es erklären?
Ja klar, das System ist aufgrund der, also allein aufgrund der Geschichte ist, die Welt ist nicht gleich, so. Alles, was wir tun, ist automatisch, also es besteht ein krasses Gefälle, es besteht eine krasse Dominanz, es besteht eine krasse Hierarchie in dieser Welt, aufgrund der ganzen kolonialen Vergangenheit, aufgrund der letzten 500 Jahre und natürlich auch der ganzen Jahre davor. Deswegen gibt es momentan keine wirkliche Augenhöhe.
Ich finde es immer wichtig, das zu benennen, weil es in jedem Antrag in der Entwicklungszusammenarbeit steht, genauso wie Nachhaltigkeit.
Ja.
Und es für mich ist das Paradebeispiel, ich kann jetzt an den Flughafen gehen, nach Entebbe, nach Uganda fliegen, kriegen Visa für 50 natürlich. Dollar am Flug da so und 95%, ohne dass es eine valide Zahl ist, aber irgendwo in dem Spektrum wird es sein, aus der Menschen aus Uganda werden nicht nach Deutschland kommen können, weil sie kein Visa kriegen, weil sie ein Letter of Accommodation, wo sie untergebracht werden, jemand, der bürgt für sie und der Nächste, also wir haben jetzt gerade wieder jemanden, Burner, versucht nach New York zu bekommen, unsere Mitarbeiterin aus Uganda zu der größten Wasserkonferenz, sie kriegt den Visa-Termin in 8 Wochen.
Ja,
acht Wochen, ne? Ja, also das ist absurd. Deswegen das ist total und so, ich habe mein Studium weggeworfen, du hast es quasi, hast du es beendet?
Nee.
Ja. Auch gleich.
Stand nicht auf deinem Zettel, lass ihn.
Nee, ich wusste nur, dass du immer noch diese eine oder zwei Arbeiten so fertig machen musst. Aber das heißt, auch da zum Beispiel, ne, also wie viele Menschen ich schon getroffen habe auf dem afrikanischen Kontinent, die nach Bildung lechzen und wir haben es einfach so lapidar, weil, ey, wir brauchen es nicht.
Ja, ja.
Ist auch ehrlich, wir brauchen es nicht. Keiner wird uns nach dem Abschluss mehr fragen in unserem Leben. Mhm. So, aber das ist halt auch ein Geschenk und das alles muss inkludiert sein in dieser, deswegen wollte ich diesen Begriff der Augenhöhe challengen.
Auf jeden Fall, und das ist ein krasses Privileg.
Ich glaube, manchmal können wir da auch sogar bei Viva Con Agua noch ein bisschen ehrlicher zu uns sein. Ja. Ne? Also auch in der Kommunikation versuchen wir ja natürlich auch, soweit es halt geht, das zu zeigen, dass wir versuchen, mit den Leuten auf Augenhöhe zu kommunizieren und die Projekte sozusagen in Eigenverantwortung übergeben, dass die Locals das machen und die Communities. Aber ich glaube, ab dem Moment, wo wir involviert sind als weiße NGO, so ist das ist einfach
automatisch, genau.
Sozusagen eigentlich fast unmöglich.
Ja, deswegen auch, glaube ich, die einzige, warum ich es mit immer noch mit Stolz, schwieriges Wort im deutschen Kontext, als also, aber auf der linken, glaube ich, Arschbacke mein Viva Con Agua Tattoo halte, ist, weil es Viva Con Agua in Uganda gibt. Und weil es in Südafrika entsteht und in Mosambik und genau diese lokalen Strukturen, die du angesprochen hast auf dieser nur Welthungerhilfe-Ebene, nochmal einen Schritt weiter geht, weil jetzt müssen wir gar nicht mehr nach Uganda reisen. Wir trotzdem, weil wir da Verbindung haben, Familie und so weiter, werden wir das immer mal wieder machen. Aber es ist, die Struktur ist gebaut, so, und dort sind Locals am Start, die Viva Con Agua Uganda nach eigenem Duktus machen mit der gleichen Philosophie, aber das ist keine, die eben von, die ist ja aus einer tieferen Metaebene, die ist ja nicht von in, die ist ja nicht weiß, die Philosophie zum besten aller Wesen ist, zum besten aller Wesen, das impliziert alle Menschen. So, und jetzt bitte wieder zurück nach Nepal.
Du hast mich gerade ein bisschen rausgebracht. Ich war jetzt schon in Uganda.
Uganda, nee, Ostafrika.
Sorry. Also ich fand aber, was du gerade gesagt hast, voll gut auch zu sagen, das so für sich auch immer wieder zu sehen oder ihr jetzt als Gruppe, als Projekt, als Organisation oder man das ja auch für sich selbst, dass man das vielleicht auch immer wieder erwähnt, zu sagen, ey, natürlich, also das Ziel ist oder wir wünschen uns natürlich eine Welt, wo das vielleicht am Ende ja das Projekt gar nicht mehr existieren muss. Und wir wollen so gut wie möglich, wie du ja gesagt hast, auf Augenhöhe, aber die gibt es einfach nicht am Ende und es ist einfach Realität.
Und das schließt aber ja nicht aus, dass es die Projekte trotzdem braucht und dass sie ihren Sinn haben, ne? Und dass sozusagen das effektiv ist oder dass wir damit auch das Leben oder die Leute das ihr Leben damit erleichtern mit den Projekten. So, das schließt das ja nicht aus, aber ich glaube trotzdem immer wieder sich zu fragen, in welchen Systemen findet das Ganze statt.
Total.
Wie kommunizieren wir das und wie ehrlich sind wir da selber auch zu uns, ist einfach wahnsinnig wichtig.
Toll.
So.
Ja, das sehe ich auch so.
Mic drop.
Was ich auf jeden Fall sehr schön fand, war natürlich die Gruppe, also auch euch alle kennengelernt zu haben und eben auch die verschiedenen Artists aus Nepal kennengelernt zu haben. Also was ich immer geil finde, ist eben diese Verbindung mit Kunst und mit dem Sport auch, natürlich mit meistens Fußball, ja, aber so deshalb fand ich auf jeden Fall sehr geil.
Und ihr habt da ja auch einen Song produziert, ne? Wie hieß er nochmal, der Schwarze?
Pani Night Jivan,
genau. Ja, das war super lässig.
Ja, das war geil.
Können wir auch verlinken. Dabo Fantastic, oder?
Ja, ja, aus der Schweiz.
Genau. Genau, das cool. Also genau, es entstehen immer geile Sachen und auch die Art Gallery, die da stattfand, das fand ich richtig cool. genau, so Sachen, weil am Ende genau, geht es ja auch darum, einfach die Leute mit ihrem, das finde ich ja das Geile auch an Viva, um nochmal zu sagen, mit ihren Skills abzuholen. So alle, die das, was, ne, jeder hat irgendwelche Fähigkeiten und die halt einfach einzubringen auch.
Ich musste gerade daran lachen, weil du ja da Tona kennengelernt hast. Dann ja. Hat Tona ja deine Platte gemacht.
Mein Artwork,
die,
genau.
Die jetzt ja, Artwork, ja. Das dann Frank Otto für unfassbare 13.000 Euro gekauft hat bei der Millantor Gallery Auktion. Ja, und Tona irgendjemand,
war weg vom Häuschen.
Ja, und irgendjemand hat halt gegen Frank Otto und ich meine, ey, es ist Frank Otto, ja, der hat auch 5 Jahre unsere Personalkosten nur Liebe für dich bezahlt, so, also ganz am Anfang, ne, und hat ja auch das Wasser mit an den Start gebracht und uns von Anfang an supportet und so. Und irgendjemand wollte halt gegen Frank Otto dieses Kunstwerk ersteigern und wir alle nur so, ey, Digi, also ich weiß nicht, wer er ist, aber das wird sehr, sehr schwierig. Also, und das war auf jeden Fall klar, weil so ein klassischer Toner kostet 2000 Euro vielleicht in der Größe und dann waren es eher 13 und damit ein Brunnen.
Voll
so.
Geil.
Und da ist ja auch eine langfristige Verbindung. Also nicht total. Nur das Artwork, sondern ne, ihr habt euch jetzt gerade wieder gesehen und einfach schön auch zu sehen, dass auch dass dieses soziale Engagement, und das ist ja wahrscheinlich in deinem Leben auch so, dass fast alle deine Freunde, du mit denen irgendwas zusammen kreierst.
Ja.
Also egal, ob es jetzt Aktivismus ist oder Musik oder Kunst oder so, es gibt kaum Freunde wahrscheinlich, mit denen du einfach nur so befreundet bist. Wahrscheinlich.
Ja, also.
Oder? Korrigier mich.
Ja, ich überlege gerade. Es gibt's natürlich schon. Also, aber am Ende, ja, man macht immer irgendwas zusammen oder kreiert was. Und das ist ja auch immer die Frage, was. Also, man muss jetzt nichts Krasses schaffen, sozusagen. Aber ich weiß, was du meinst. Am Ende, es gibt halt immer eine Verbindung, sozusagen. Und das ist halt das Schöne auch, wollte ich jetzt nochmal sagen. Also, deswegen feiere ich auch so die Arbeit von Viva, was das angeht, dass es halt auch Leute zusammenbringt. Und darum geht's ja am Ende auch, ne? Also, dass man sich eben connectet, dass man sich zusammenbringt, dass man halt auch eben nicht das Gefühl hat, man ist alleine mit den Gedanken zur Welt, sage ich jetzt mal. Und ja, dass man sich auch eben gegenseitig so pusht sozusagen in verschiedenen Sachen und voneinander halt voll krass lernt. Und das fand ich halt bei der Reise auch geil. Mhm. Ich habe sau viel gelernt auf der Reise und konnte auch ein bisschen was beitragen. Und so hat das Gefühl, war es für alle, die da waren.
Absolut. Ich hatte den schlimmsten Durchfall meines Lebens. Da denke ich auch noch viel drauf zurück.
Das hat man gerne mal.
Ja, das
aber
war
mit
toll.
Schöner Aussicht dann auch wahrscheinlich beim Scheiß, oder?
Nee, das war im Hostelzimmer in Kathmandu.
Ah. Kathmandu.
Ja, genau. Ich glaube, es hat aber viele erwischt in der Gruppe. Es war echt ein bisschen, naja.
Das ist dann unangenehm.
Ist ja auch eine Erfahrung, ne?
Auf jeden Fall. Gehört dazu, gehört alles dazu.
Auch da lernt man das Klonen.
Wurdest du deine schlimmsten, also ich weiß noch, in Äthiopien auf, was man ja gar nicht denkt, aber auf 4200 Meter, also richtig hoch, in den Bale Mountains, wir sind mit dem Pferd hoch, Agi und ich, nach, wo wir mal 4 Wochen durch Ostafrika gereist sind, Agi und ich, da war echt 41 Fieber. Und ich habe mir Diarrhoe in die Hose geschissen und Agi hat sich echt rührend um mich gepflegt, aber hat gesagt, die Scheiße machst du selber weg. Das war echt schon echt. Wow. Und dabei dachte ich auch so, okay, jetzt hier ist schwierig, weil du bist echt so einen Ritt weg vom nächsten eher dann auch krassen Hospital und jetzt nicht den geilsten und so. Wo war dein schlimmster? Weil ich meine, du warst auch richtig viel reisen.
Mein schlimmster Durchfall.
Ja.
Der war in Berlin. Ein Magen-Darm, ich hatte sowas noch nie. Richtig eklig.
Jetzt gerade?
Ja, ist noch nicht so lang her, ja.
Oh.
Dieser
ich kann noch mehr erzählen. Hey, warte. Nein, ich weiß
nicht. Dieser Part wurde Ihnen von Goldalber präsentiert. Falls Sie es noch nicht wissen,
genau.
Sie können Pro Asyl unterstützen. Du hast jahrelang dich oder engagierst dich immer noch für Sea-Watch, SOS Mediterranee. Mhm. Für wen hast du dich noch engagiert? Klar, Rollis für Afrika selber gebaut. Pausiert aber gerade der Verein, glaube ich.
Genau.
Für was hast du dich noch alles engagiert? Aktion hier gegen Grenzen, wie heißt das? Französische Sofront. Nee, wie heißt denn?
Frontex.
Aber für Frontex. Die gehe ich immer auf die Straße.
Abolish Frontex. Es gibt eine Gruppe, Abolish Frontex, die machen gerade sehr wichtige Arbeit. Also am Ende gibt es viele, viele Gruppen, die super Arbeit machen. Also eine, die mir auch am Herzen liegt, ist Roma Trail, die machen viel für die, also quasi Sensibilisierung gegen den Rassismus gegen Sinti und Roma hier in Deutschland. Es gibt natürlich auch in verschiedenen anderen Ländern Gruppen, die da aktiv sind. Da habe ich ja einen persönlichen Bezug, weil mein Vater auch Manouche ist.
Wer oder was ist eigentlich ein Manouche, falls ihr euch das fragt? Ich bin mir sicher, ihr seid nicht alleine. Ich habe mal eben nachgeschaut und Manouche sind die in Frankreich und in angrenzenden Ländern lebenden Sinti.
An der Stelle, kleiner Spoiler, irgendwann wird er diesen Bestseller-Roman schreiben, wenn er endlich seinen Arsch hochkriegt, weil er hat eine Familiengeschichte, die ist nicht zu übertreffen an Humor. Ich spoiler sie jetzt nicht, obwohl ich jetzt, glaube ich, ab jetzt eine Stunde live nonstop durchreden könnte mit Anekdoten seiner Familie, die wirklich endwitzig sind.
Aber das kommt später.
Ich darf aber nicht. Nee. Dann rap doch mal, dass wir in 2 Minuten rausgehen können, dass du die Bahn...
Nee, ich habe noch eine letzte Frage.
So, ist eh dein Podcast.
Wenn du ein Thema wählen müsstest oder dich für ein Thema entscheiden müsstest, für das wir alle auf die Straße gehen sollten, welches wäre das?
Wow. Heute feministischer Kampftag.
Mic drop.
Sehr gut.
So, jetzt kannst du noch irgendwas singen, weil du hast ein Mic vor dir.
Ja.
Und die Leute kennen es auch nicht.
Habe ich heute auch einen Song veröffentlicht, der Jinjian Azadi heißt. Also nicht ich alleine, sondern mit Ozzy, mit dem ich jetzt gerade auch eine EP mache. Nicht nur planen, wir machen sie schon. Sie ist auch bald fertig. Und mit einer super guten Freundin Trickster. Sie hat einen Part. Endlich hat es geschafft, wir wollten schon einen langen Song zusammen machen und hat auch einen Part in dem Song. Genau, wir haben den heute veröffentlicht, weil internationaler feministischer Kampftag ist. Der Song ist aber vor allem, nicht aber, sondern ist außerdem vor allem eine Hommage an die ganzen Menschen im Iran. Das ist der Fokus, weil da einfach gerade die feministische Revolution stattfindet und die Menschen einfach so krasse Repressalien erleiden, also sie werden umgebracht, ne? Ich meine, jetzt gab es so Angriffe auf junge Frauen in den Schulen, Leute werden eingehaftet, Todesstrafe, also es ist halt für uns war es wichtig, den Song zu machen, um einfach wieder Öffentlichkeit für das Thema zu schaffen, weil es, ne, so wie es halt immer ist, gibt einen kurzen Fokus medial und danach wird's vergessen, aber die Leute gehen weiter auf die Straße, werden weiter umgebracht und sind so mutig, wir können uns das gar nicht vorstellen, ne? Also ich meine, wenn ich auf die Straße gehe, klar, dann droht mir vielleicht mal, dass ich mich mit einem Bullen anlegen muss, aber jetzt im schlimmsten, also es gibt auch krasse Polizeigewalt hier und Menschen, die sterben, aber es ist natürlich ein ganz anderes Level dort. Und deswegen war es uns wichtig, den Song zu machen in Solidarität und dass Leute eben weiterhin am Start sind. Das ist das Mindeste, was wir machen können. Und
die Introduction für den Song ist länger gewesen wie der Song.
Ja, aber es war wichtig.
War sehr wichtig.
Auf jeden Fall.
Genau, den könnt ihr euch anhören.
Zeigt dir aber nur, es gibt ja aber auch Songs, die gar kein Intro brauchen, wie dieses White Christmas oder irgend so ein
Scheiß.
Genau,
das macht man halt einfach.
Ja,
so.
Dann singst du dann.
Wild Christmas?
Ja, dieses, wie heißt es?
Wild?
Nein, dieses eine da von, wie heißt der? Merry Christmas halt. Irgend so ein
Last Christmas? Christmas?
Last Christmas.
Oh mein Gott, Micha, was ist los?
Was ist los?
Ich finde den halt so lustig, weil der nämlich der eine Typ von den beiden, George Michael, der hat nämlich die Rechte an den anderen abgegeben. Mm. Aus irgendeinem Grund, weil er gesagt hat, komm.
Wird nicht groß.
Ja, wird nicht groß.
Ach echt?
Das ja. Ich irgendwie, aber ich weiß nicht an wer, an wen und so. Alles, was ich sage, immer gegenchecken sowieso. Ja, aber jetzt bist du dran.
Okay. Menschenmassen auf den Straßen, die Stimmung ist geladen, Rauchschwaden, Barrikaden, die Staatsmacht hat sich aufgeblasen, Folter und Repressalien, Verfolgung, Hass, Tiraden, die Leute kämpfen für ein Ende dieser Machtspirale, bereit alles zu wagen, die Freiheit wird vergraben, sie sind gekommen, um sie endlich wieder auszugraben, von Teheran bis nach Paris, wir sprengen das Verlies, kämpfen für das Paradies, Jinjian Azadi.
Bam!
Das war's.
Nice.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Macht weiter
so. Dankeschön.
Das war sie, die erste Folge unserer zweiten Staffel von Viva La Social. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Lasst uns gerne ein Feedback da, entweder bei Spotify oder auch bei Instagram. Das könnt ihr jetzt übrigens direkt bei dem neuen Podcast-Kanal von Viva La Social machen. Der wird Viva_La_Social geschrieben. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich in diesem Sommer wieder mit Viva Con Agua auf Festivals zu engagieren. Wenn ihr euch informieren wollt, was da wann, wo, wie geht und wenn ihr Lust habt, Teil einer Festival-Crew zu werden, dann schaut doch mal bei vivaconagua.org/mitmachen nach. Da findet ihr alle Informationen zu den Festivals, was da genau passiert und wer da überhaupt am Start ist. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr hier in 2 Wochen wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Eure Sophia und euer Micha.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.